Als der stete Tropfen zum ersten Mal auf einen Stein fiel, da lachte der Stein und sagte: Du bist wohl größenwahnsinnig geworden. Willst du dich so sinnlos an mir vergeuden? Der stete Tropfen schwieg. Nach 5 Jahren war dem Stein das Lachen vergangen. Er musste dem Tropfen zugestehen: Eines muss ich dir lassen. Du bist zwar weich, aber hartnäckig. Nach 10 Jahren bekannte der Stein: Ich habe dich unterschätzt. Nach 100 Jahren musste er zugeben: Du hast eine Mulde in mich hineingetropft. Wie kann etwas so Weiches wie du, etwas so Hartes wie mich, verformen? Weil Nachgiebigkeit und Beständigkeit auf lange Sicht stärker sind als Härte und Starre, erwiderte der stete Tropfen. Ja, liebe Geschwister, diese kleine Geschichte, die habe ich jetzt mal vorweggestellt, die möchte ich euch so mitgeben in den Predigtrucksack. An anderer Stelle holen wir die wieder raus. Aber wie versprochen, sage ich euch ein bisschen was über mich, weil zumindest von hier vorne bin ich jetzt das erste Mal bei euch. Mein Name ist Alexandra Schweigert und ausnahmsweise habe ich meinen Namensgeber für den Nachnamen diesmal dabei, mein Mann, der Bernhard Schweigert. Und ich bin in jeder Hinsicht zugereist, sowohl geistlich als auch räumlich. Ich komme ursprünglich aus einer gut katholischen Familie im Saarland. Und es würde jetzt zu weit führen, euch zu sagen, wie Gott, was der sich alles ausgedacht hat, damit ich jetzt heute hier vor euch stehe, aber er hat es geschafft. Wie er das mit Bernhard und mir gemanagt hat, darüber kommt ein bisschen was nachher in der Predigt noch vor. Ja, nachdem ich jetzt also 2001 bin ich getauft in der Gemeinde Heilbronn und 2003 habe ich geheiratet und wohne seitdem in Ottobrunn. Und wir haben 2 Kinder. Die Hanna ist heute auch mit dabei, die ist 10, die sitzt da hinten. Und unseren Sohn, den David, den haben wir drüben in Waldfriede beim Jugendsabbat abgeliefert. Ja, von Beruf bin ich, was nicht bei allen beliebt ist, Lehrerin für 2 Fächer, die unterschiedlich beliebt sind. Für Biologie, das geht noch, und für Chemie, das geht gar nicht. Also, ja, und irgendwann, ich wusste nicht, wie mir geschieht, da meinte die Ruscha, die war damals Predigerin bei uns: Ach Alexandra, du kannst ja so gut reden, ich habe dich da mal angemeldet beim Predigtseminar. Also das waren so 2 Sonntage. Und da war unter anderem der Petko dabei und ja, hat mich da an 2 Sonntagen gecoacht. Das war 2012 und seitdem bin ich unterwegs, muss sagen, wirklich sehr schön in vielen Gemeinden, weil ich relativ wenig Predigten produziere, aber die darf ich dann in vielen Gemeinden verkünden sozusagen. Und weil der Petko jetzt ja auch seit kurzem für euch zuständig ist, hat er gesagt, hast nicht auch mal Lust, nach Nymphenburg zu kommen? Ja, und da habe ich natürlich Lust gehabt. Und deshalb bin ich heute hier und freue mich sehr, dass wir zusammen in der Bibel ja forschen können. Und ich möchte noch einen Vers jetzt voranstellen, der wird uns später nochmal in anderem Zusammenhang begegnen. Ihr könnt es schon mal aufschlagen, weil da lesen wir nachher noch ein bisschen mehr zusammen. Ihr findet den Vers in 2. Könige, Kapitel 4. 2. Könige, Kapitel 4. Und ich lese jetzt mal die Verse 25 und 26. Sie machte sich auf den Weg und kam zu den Propheten auf dem Berg Karmel. Elisa sah sie bereits von Weitem. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: Sieh, die Frau aus Schunem kommt. Lauf ihr entgegen und frag sie: Geht es dir, deinem Mann und deinem Sohn gut? Ja, antwortete die Frau, es geht uns allen gut. diese Predigt, interessanterweise, wusste ich nicht, dass das geht, es war eine Auftragspredigt. Und zwar macht unsere Frauengruppe jedes Jahr einen Frauengottesdienst. Und da soll es immer um eine Frau gehen. Und da wurde mir diese Frau hier ans Herz gelegt. Und ich bin bis heute tief beeindruckt, was man da so alles entdecken kann bei dieser Frau. Nach eigener Aussage ist es eine Frau, der es gut geht. Und ich habe mir gedacht, ja, warum soll man nicht mal über jemanden sprechen, der von sich selber sagt, mir geht's gut. Von dem können wir ja vielleicht was lernen. Je nachdem, wie gut ihr die Geschichte jetzt schon kennt, kann man aber unterschiedlich erstaunt sein über diese Aussage, die die Frau macht, dass es ihr nämlich gut geht. Und weil das eine längere Geschichte ist, möchte ich die jetzt mal so in drei Etappen mit euch lesen. Ihr habt es schon aufgeschlagen. Wir schauen mal, wie gut es dieser Frau vielleicht aus unserer Sicht geht und warum sie sowas sagt. Ich lese jetzt mal den Abschnitt 2. Könige 4, die Verse 8 bis 17. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Schunemiterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm, sage doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heeresobersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten unter meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Da sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Ja, was für ein Leben hat diese Frau da eigentlich gelebt in Schunem? Jetzt denkt man, das ist so viel tausend Jahre her. Aber das ist eigentlich ein Leben, wie es auch heute sein könnte. Es ist eine junge, einflussreiche Frau, die mit einem wohlhabenden, älteren Mann verheiratet ist. Also glaube ich, können wir in den heutigen Klatschzeitungen ganz ähnliche Konstellationen finden. Das Paar gehört wohl zu einer, ja, ist eingebettet in eine religiöse Gruppe, das liest man später in Vers 23, dass sie sich zu Gottesdiensten treffen, haben den Respekt ihrer Mitbürger. Obwohl zu der Zeit einige militärische Bedrohungen waren, lebten sie scheinbar in einem sicheren Gebiet, denn sie sagt ja, ich lebe mitten unter meinem Volk. Und wenn man sich das so anhört, dann denke ich, können wir zustimmen. Ja, diese Frau führte ein gutes Leben. Aber es gibt hier ein Obwohl. Habt ihr das Obwohl rausgelesen? Sie sagt ja, als sie gefragt wird, bevor ich zum Obwohl komme, sie scheint ja persönlich auch mit dem Leben zufrieden sein, weil das ist ja fast wie die gute Fee kommt. Der Prophet fragt, was kann man denn Gutes für dich tun? Wenn man euch fragen würde, irgendwas wird euch doch einfallen, nehme ich an, irgendwas. Aber sie sagt nichts. Sie ist scheinbar zufrieden und glücklich, so wie es gerade ist, weil sie kann gar keinen Wunsch formulieren. Und jetzt komme ich zu dem Obwohl. Obwohl sie als junge Frau keinen Sohn hat und ihr Mann schon alt ist. Und es war ja zur damaligen Zeit noch ein viel größerer Makel, als das jetzt vielleicht für uns heute wäre. Und sie kommt auf diesen Makel gar nicht, sondern der Gehasi, also der Diener von Elisa, ist derjenige, der das vorbringen muss. Und übrigens, sie hat gar keinen Sohn. Vielleicht wünscht sie sich einen Sohn. Und ich denke, das ist so eine wichtige Grundhaltung, die wir an dieser Frau beobachten und von der wir vielleicht lernen können. Obwohl ihre Lage nicht zu 100% toll ist und perfekt ist, nimmt sie das Leben dankbar aus Gottes Hand. Sie hinterfragt nicht dauernd, ach lieber Gott, warum hast du mir keinen Sohn gegeben? Sie hadert nicht dauernd mit diesem kinderlosen Schicksal. Gar nicht. Sie lebt zufrieden und diese egoistischen Wünsche, die dringen gar nicht bis in ihr eigenes Bewusstsein, sondern sie richtet den Fokus auf Gottes Sache. Wie kann man diesem Propheten behilflich sein? Der kommt so oft durch. Sie ist tatkräftig. Sie packt was an und tut etwas für andere. Und das lässt sie scheinbar ihren eigenen Mangel regelrecht vergessen. Denn auf Nachfrage sagt sie aus vollem Herzen, so wie es ist, ist es gut. Und daraus kann man ja durchaus was lernen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht ist es auch gerade die Grundlage oder die Voraussetzung für Gott, dass er da noch weiter drauf aufbauen kann und diese Frau noch weiter beschenken kann. Weil wäre sie jetzt schon unzufrieden, oft kann man schenken, so viel man will, Zufriedenheit stellt sich trotzdem nicht ein. Aber hier blickt Gott tief in ihr Herz und sieht es natürlich. Es gibt eine Sehnsucht nach dem Sohn, nach dem Kind und diesen Wunsch will Gott ihr dann auch gewähren. Dann lasst uns mal weiterlesen, wie es ihr ergeht mit dem Sohn. Ich lese jetzt die Verse 18 bis 30. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm ab und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schicke mir doch einen von den Knechten und eine von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immer fort an, halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, sieh da, die schöne Mütterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagte, gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Das sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemandem begegnest, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Ja, ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Tragödie in Schunem. Wir haben jetzt auch diesen Vers, den ich euch ganz am Anfang gelesen habe, den habt ihr jetzt im Zusammenhang gehört. Ich denke, die schlimmste Tragödie, die man sich so ungefähr vorstellen kann, vor allem als Mutter, aber auch innerhalb einer Familie überhaupt, die hat sich hier zugetragen. Man bringt der Mutter ihren einzigen Sohn krank von der Feldarbeit nach Hause. Sie tut alles, was in ihrer Macht steht. Sie hält ihn bei sich in den Armen und dort stirbt er dann auch. Ganz schockiert trägt sie ihn in dieses Zimmer, das sie für den Propheten vorbereitet hat, und legt ihn da erstmal hin. Ich weiß nicht, inwiefern ihr persönlich da schon mal betroffen wart, dass man einen geliebten Menschen, der sehr krank ist, der sterben wird, dass man ihn begleitet im Stillen oder auch in der Gemeinde. Man betet um das Wunder der Heilung und es bleibt aber aus. Und man fragt dann oft, warum? Lieber Gott, du bist doch allmächtig, warum? Aber vielleicht ist euch was aufgefallen. Diese Frage, warum, stellt die Frau aus Schunem gar nicht. Sie fragt nicht, warum. Vielleicht, so wie wir sie schon kennengelernt haben, als Frau der Tat, hat sie relativ schnell einen Plan parat und wird tätig. Sie macht sich wild entschlossen auf den Weg zu dem Mann, der ihr dieses Kind einst versprochen hat. Und ganz interessant, noch ist es nur ein Plan, den sie gefasst hat. Das Ergebnis dieses Planes kennt sie noch nicht. Sie ist nur auf dem Weg. Da fragt sie der Gehasi, wie geht es euch denn allen? Und da sagt sie schon, es geht uns gut. Das ist doch eine sehr erstaunliche Aussage für eine Frau, die gerade ihr einziges Kind verloren hat. Das heißt, allein dadurch, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, hat sie schon so eine Zuversicht gewonnen, also die zumindest ich kaum nachvollziehen konnte. Und ich denke, hier ist jetzt wieder dieser Punkt, wo wir von ihr lernen können, nämlich aus ihrer Lebenshaltung. Sie zeigt uns doch, dass sie in jeder Situation, sei das jetzt Freud oder Leid, weiß sie sich geborgen in Gottes Hand. So wie wir auch gesungen haben, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und das genügt ihr irgendwie, das macht mein Herz friedevoll. Sie vertraut also darauf, dass Gottes Weg am Ende auf jeden Fall gut sein wird. Da ist sie felsenfest überzeugt. Und mir kam da auch dieser Ausspruch von Hiob in den Sinn, den kennt ihr alle, wo er sagt in Hiob 1, Vers 8, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das sind so zwei Beispiele, die halten wir vielleicht immer für bewundernswert, aber vielleicht auch irgendwo für unerreichbar für uns. Aber, das war der Vers Hiob 1, Vers 8, da führt aber Gott selber Hiob an als Beispiel, als herausragendes Beispiel für einen rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet. Und um euch Mut zu machen, sowohl bei Hiob, ich darf, das wisst ihr ja schon, auch bei der Frau aus Schunem, wird dieser vertrauende Glaube am Ende belohnt. Also Gott sagt, so ist es richtig und er belohnt es auch. Ich möchte aber neben dieser Lebenshaltung mit euch auch mal angucken, wie betet denn diese Frau? Sie hat nämlich sehr erstaunliche, ja, ich nenne es mal Gebetspraktiken. Kaum kommt sie da bei dem Elisa an, da tut sie was, was man an der Reaktion vom Gehasi ablesen kann, überhaupt nicht üblich ist. Sie fasst den Propheten an, sie umklammert sogar fest seine Füße und will ihn gar nicht mehr loslassen. Und der Gehasi will sie wegschubsen, weil das eigentlich nicht geht. Und der Elisa erkennt in dem Moment was. Er sagt, ihre Seele ist betrübt. Und da wird dann der Elisa hellwach und schickt sofort den Gehilfen mit seinem Stab los, um dieses Problem zu lösen. Und ich meine, egal von welcher Seite man das anguckt, könnte man sagen, genau an dem Punkt hätte die Frau sich doch zufrieden geben müssen. Sagen, der hat erkannt, ich bin betrübt, der schickt sofort seinen Diener mit Stab, mir wird jetzt geholfen. Aber was tut sie? Sie gibt sich überhaupt nicht zufrieden, sondern sie sagt, so wahr der Herr lebt, so wahr du lebst, ich werde dich nicht loslassen. Das heißt, sie war fest entschlossen, ohne den Elisa gehe ich nicht heim. Was heißt denn das? Ich habe mal so zwei Punkte rausgegriffen. Zuerst mal, darüber haben wir eigentlich schon nachgedacht, betet sie mit einem fast nicht nachvollziehbaren Glauben. Ihr Kind liegt tot auf dem Bett. Sie trifft ihren Mann, dem sagt sie nicht mal, dass das Kind mittlerweile gestorben ist. Sie sagt, es ist gut. Sie sagt jedem, alles ist gut. Das heißt, sie weiß scheinbar etwas, was Jesus erst Jahrhunderte später formuliert, wo er sagt in Markus 9, Vers 23, alles ist möglich für den, der glaubt. Das wusste sie schon und das hat sie auch geglaubt. Und diesen Glauben möchte ich mal noch kurz mit euch näher beleuchten. Ihr kennt vielleicht oder ihr kennt sicher die Begebenheit, wo Jesus in der Früh mit den Jüngern in Jerusalem ist und möchte vom Feigenbaum essen. Und der Feigenbaum hat aber keine Früchte dran. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wird Jesus sauer und sagt, der Feigenbaum soll in Ewigkeit keine Früchte mehr tragen. Und vor den Augen der Jünger verdorrt dieser Feigenbaum. Und ich lese euch mal aus Matthäus 21, Vers 21 vor, was Jesus da zu den Jüngern sagt. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das kann jetzt der Lieblingsvers von jemandem sein oder ein ganz schlimmer Vers, weil er so unserer Erfahrung widerspricht. Jesus führt hier mal auf alle Fälle einen unerschütterlichen Glauben als Voraussetzung der Gebetserhörung an. Ja, wie kriegen wir jetzt aber diesen Glauben? Wo ist er? Wie sieht er aus? Wie machen wir das? Wir haben heute in der Lektion drüber gesprochen, Gott lässt uns mit nichts im Ungewissen. Das hat er uns auch verraten. An anderer Stelle sagt er in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und ihr wisst, dieser Vergleich kommt sehr oft. Wir sind Gottes Kinder. Wir sollen glauben, wie ein Kind glaubt. Ja, da müssen wir uns ja mal kurz fragen, was macht denn so ein Kind? Da haben wir ein paar Kinder. Je kleiner die Kinder sind, umso deutlicher wird es vielleicht. Ein Kind ist doch in völliger Abhängigkeit von seinen Eltern. Das Kind wird morgens wach, lacht die Mama an, weiß schon, gleich gibt's was zu essen. Dann spielen die ein bisschen mit mir, die kümmern sich um mich. Dann mache ich Mittagsschlaf im Bett. Und wenn sie älter werden, dann denken die, ah, jetzt ist was kaputt oder ich habe ein Problem. Ich gehe mal schnell zum Papa. Ich gehe mal zur Mama. Das heißt, was auch auftritt, was tut das Kind? Es geht zum Vater oder zur Mutter. Nicht, ich meine, geht es hier um Glauben? Meint ihr, das Kind denkt oft darüber nach, ja, heute Morgen gab es einen leckeren Brei, aber ob es den morgen früh auch wieder gibt? Ich zweifle da ja dran. Das Kind zweifelt nicht. Das Kind weiß aus Erfahrung, wie seine Eltern bisher mit ihm umgegangen sind, total sicher, morgen gibt's auch einen leckeren Brei und heute Abend gehe ich wieder in mein schönes Bett. Das kann man schon fast nicht als Glauben bezeichnen, das weiß das Kind, das ist eine feste Zuversicht von diesem Kind. Und wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, mein Vater kann das richten. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum zu überlegen, ist mein Glaube groß genug? Sondern es geht eher darum, hat der, an den ich glaube, die Macht, das zu tun? Weil er es mir schon oft gezeigt hat, was er für mich im Sinn hat. Ja, also nicht, wie groß ist mein Glaube, sondern wie groß ist der, an den ich glaube? Und vielleicht merkt ihr, dann schrumpft unser Problem ein bisschen. Weil jetzt hängt es plötzlich, das hängt ja nicht von dem Kind ab. Es hängt ja alles vom Vater ab. Es hängt also nicht von der Größe unseres Glaubens ab, sondern es hängt davon ab, was wir Gott zutrauen. Und ich denke, wir glauben alle an einen allmächtigen Gott. Weil wenn er in unseren Reihen wäre, dann wäre es nicht Gott. Und da braucht man keine Angst zu haben. Wir dürfen Gott alles zutrauen. Und weil es so schön ist, will ich euch eine ganz kleine Geschichte vorlesen, wie dieser kindliche Glaube in der Praxis aussieht. Der war vor vielen Jahren mal ein Kalenderzettel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wann war er denn? 2015. Wer den noch kennt, kriegt ein Sternchen von mir nachher. Also, es geht hier um die Speisung der 5000. Vielleicht hat sich die Geschichte damals so zugetragen. Jesus erzählte vom Reich Gottes. Viele Menschen hörten ihm zu. Als es spät wurde, merkten die Jünger, dass die Leute Hunger hatten. Aber wer sollte so viele Menschen bewirten? Daraufhin forderte Jesus seine Jünger auf, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger überlegten, ob es nicht möglich wäre, das, was die Menschen mitgebracht hatten, zusammenzuwerfen. Und so gingen sie auf sie zu und fragten nach Lebensmitteln. Ein kleines Mädchen zog ihren Papa am Hemdsärmel. Du, Papa, die Männer sammeln Essen ein. Warum gibst du ihnen denn nichts von unseren 8 Broten? Psst, sei still, es braucht doch niemand zu wissen, dass wir etwas zu essen dabei haben. Was meinst du, was wir abbekommen werden, wenn du es den Jüngern gibst? Ein kräftiger Mann fragte seine Frau, sollten wir von dem Essen, das du eingepackt hast, nicht auch den Jüngern etwas geben? Bloß nicht, das habe ich gestern schon gekocht, wer weiß, ob das noch gut ist. Plötzlich hörte man ein Kind rufen, hier, ich hab was, ich hab 5 Brote und 2 Fische, wollt ihr sie haben? Alle drehten sich um. Man schmunzelte, Kinder sind ja so herrlich naiv. Der Kleine war ganz aufgeregt, die hat meine Mama gebacken, das sind die besten Brote auf der ganzen Welt. Die Jünger nahmen seinen Proviant und gingen. Ein alter Mann brummte kopfschüttelnd in seinen Bart, wie kann man nur so dumm sein. Doch dann erlebten 5000 Menschen, dass Jesus mit dieser kleinen Gabe alle satt machte. Möglich machte es ein Kind. Nur Johannes erwähnte den Jungen in seinem Bericht. Ihm war es anscheinend wichtig zu zeigen, was Jesus mit kindlichem Glauben meint. Kein Erwachsener war bereit, etwas abzugeben. Sollte bei 5000 Menschen wirklich nur ein kleiner Junge etwas Essbares mitgebracht haben? Sehr unwahrscheinlich. Im rationalen Denken eines Erwachsenen ist es sinnlos, seinen Proviant für so viele Menschen wegzugeben. Den Zugang zu Gottes Reich aber bekommen wir, wenn wir unsere kleinen Gaben vertrauensvoll Jesus zur Verfügung stellen. Und dann sage ich euch noch den Vers aus Lukas 18, Vers 27. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und das will ja Gott, dass wir durch die Zusammenarbeit mit ihm mehr erreichen können als ohne ihn. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur den Glauben an einen großen Gott. Und den haben wir. Die Schunemiterin betet also mit großem Glauben, aber sie betet auch mit Ausdauer und Mut, das muss man schon sagen. Und interessanterweise, und jetzt erzähle ich euch eine kleine, also eine große Erfahrung von mir, muss ich schon sagen, interessanterweise ist das ein Prinzip des Gebetes, das man häufiger in der Bibel findet, nämlich Hartnäckigkeit. Ich erinnere euch nochmal an diese Geschichte, habt ihr die noch im Rucksack, von dem Tropfen und dem Stein. Ich hatte einen Punkt in meinem Leben, ja, so einen Tiefpunkt. Vielleicht hat den jeder in unterschiedlichem Ausmaße. Bei mir war das so, ich hatte meinen langjährigen Freund, das ging auseinander, ein kurzzeitiger ging auch in die Binsen, ich habe eine neue Stadt betreten, ich habe da meine erste Anstellung angetreten, ich war noch nicht getauft und ich dachte, das gibt's jetzt nicht. Also morgens das heulende Elend, wie schaffe ich's, was mache ich? Und ich habe dann gemerkt, egal was ist, ich brauche Gott unbedingt. Und ich brauche einen Mann. Das muss ich schon sagen, ich konnte nicht gut alleine sein. Da ich aber durch diverse Fehlgriffe gezeigt hatte, ich finde den nicht alleine, habe ich also Gelübde abgelegt und habe gesagt, lieber Gott, ich verspreche, ich mache nichts, ich suche keinen, ich rühre mich nicht, schick einen, schnell, schnell. Und jetzt lese ich euch mal vor und dann kam das im Gottesdienst auf, die Stelle, die ich euch jetzt vorlese, mit der ich euch unbedingt Mut machen möchte. Wie könnte man das noch beschleunigen? Und nachdem ich es gehört habe, habe ich diesen Text gnadenlos angewendet. Den findet ihr in Lukas 18. Lukas 18, ich lese die Verse 1 bis 7. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und zwar schnell, das steht da nicht. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ja, diese Witwe war dann also mein Vorbild. Ich habe gedacht, ich muss Gott Mühe machen. Dem muss ja schon peinlich sein, wenn er denkt, die Alexandra steht schon wieder auf der Matte. Meine Güte, die nervt. Und ich weiß, dass viele beten und in der Regel viel Geduld erforderlich ist. Ich habe keine Ahnung, aber man kann ja auch mal ein positives Beispiel erzählen. Es hat ein halbes Jahr gedauert und ich war damals in der Gemeinde Heilbronn, da bin ich getauft, da war der Musikbeauftragte und wir haben eine Orchesterfamilienfreizeit gemacht und der Posaunenchorleiter, das war ein guter Freund von Bernhard, die haben auch schon zusammen Konzerte gemacht und der hat gesagt, ach komm doch, dann mach mal schöne Musik. Und der Bernhard hatte damals noch gar kein Auto, sondern ein Motorrad und da hat er aufgepackelt, Euphonium und Posaune und das feine Jackett, das hat dann in den Koffer nicht mehr gepasst, das hat er angezogen. Und dann ist er da angereist und ja, ich hatte ja doch dringlich gebeten und wer ihn kennt, der weiß, er ist nicht der Mann vieler Worte. Und wir saßen dann mal abends so beim Essen nebeneinander und dann hat er gesagt, ja, ich bin der Bernhard, bin Gärtner in München. Das war so plus minus. Und dann haben wir noch jede Menge Musik gemacht. Und nach 2 oder 3 Tagen hätte ich den geheiratet. Ich war so sicher, ich wusste so sicher. Bei ihm war es noch nicht ganz so sicher. Wir sind dann noch ein paar Jahre hin und her gependelt. Ja, aber jetzt muss ich neu ausrechnen, sind wir 16 Jahre verheiratet und ich staune, wie Gott das geführt hat. Und wir haben erfahren, auch Bernhard hatte so einen Gebetsclub, sage ich mal, hinter sich. Einige ältere Schwestern, die haben gesagt, mei, der Bernhard ist doch ein Mann, den muss man doch an die Frau bringen können. Und die haben immer gebetet. Und wenn die wussten, er fährt weg, dann haben sie auch Sonderschichten gebetet. Und dann ja, haben wir hinterher kleine Runde gemacht, um zu zeigen, also das ist jetzt eure Gebetserhörung. Und das ist jetzt also meine wirklich ganz gute Erfahrung. Und ich habe mit manchen gesprochen, ich nenne das jetzt mal die Witwenmethode. Ja, was einem so ein starkes Anliegen ist, ihr dürft Gott damit Mühe machen. Ihr dürft ihm die Tür eintreten. Gott möchte, dass wir das tun, dass wir ihm zeigen, wie wichtig das ist. Und wenn man an diesen steten Tropfen denkt, das, was man erst für nicht möglich hält, es ist alles möglich bei Gott. Probiert es aus. Ja, und dann lasst uns jetzt auch noch das Ende lesen. Habe ich genannt Triumph in Schunem. Wie geht das aus, wenn man so betet wie die Frau aus Schunem? Das wären noch die Verse 31 bis 37. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Dann nieste der Junge 7-mal und der Junge schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf diese Schunemiterin. Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Ja, schönes Happy End. Der Glaube und die Ausdauer und die Hartnäckigkeit dieser Frau, die wurden belohnt und Gott gab ihr ihren Sohn wieder zurück. Und jetzt möchte ich noch eine letzte Frage stellen. Warum waren dazu überhaupt gläubiges Gebet und Ausdauer erforderlich? Gott will doch unser Bestes. Warum gibt er uns unser Bestes nicht einfach so? Er hat ihr doch den Sohn geschenkt und er hat ihn ihr wieder geschenkt. Warum muss die sich so abrackern dafür? Haben wir überhaupt Einfluss auf den Lauf unseres Schicksals oder hat es Gott sowieso alles vorherbestimmt? Braucht er uns? Eine ganz konkrete Frage. Glaubt ihr, dass dieser Sohn ohne die Fürsprache seiner Mutter wieder lebendig geworden wäre? Wer glaubt es? Ich glaube nicht. Glaubt ihr, dass Gott uns durch unsere Gebete tatsächlich an seinem Plan mitwirken lässt? Braucht er uns, ein allwissender Gott, ein umfassend gnädiger Gott? Aber offensichtlich will Gott das. Dieses Kind hätte nicht gelebt ohne das Eingreifen seiner Mutter. Warum? Wir haben Beweise. Ich bin Naturwissenschaftlerin, ich brauche Beweise. In Vers 27 steht, da sagt der Elisa, ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Gott hat oft über Propheten angeklagt. Gott hätte ihm das sagen können, brauche ich die Mutter nicht, brauche kein Gebet. Gott weiß es, Gott hat Mittel und Wege, aber er hat es ihm verhüllt. Und wenn die Mutter sich mit der Hilfe Gehasis begnügt hätte, dann wäre der Sohn trotzdem gestorben, denn der Gehasi kommt ja mit dem Stab schon zurück und sagt, ich kann dem Kind gar nicht helfen. Der konnte ihm nicht helfen. Nur weil die Schunemitterin hartnäckig darauf bestanden hat, Elisa, du kommst persönlich mit. Das allein hat dem Jungen das Leben gerettet. Ich denke, Gott möchte, dass wir uns entscheiden, was für uns so wichtig ist und so wertvoll, dass wir entschlossen dafür vor Gott eintreten. Und er möchte mit uns zusammenarbeiten. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, das Gebet eines Gerechten ist mächtig und wirkungsvoll. Und jetzt kommen noch zwei Lieblingszitate von mir. Das eine schreibt Ellen White. Sie sagt, gut zuhören, ich sage es zweimal, es ist ein Teil von Gottes Plan. Als Antwort auf unser gläubiges Gebet, das zu gewähren, was er uns nicht geben würde, wenn wir ihn nicht darum bitten würden. Verstanden? Es ist ein Teil von Gottes Plan, als Antwort auf unser gläubiges Gebet das zu gewähren, was er uns nicht geben würde, wenn wir nicht darum bitten würden. Und noch schöner und kürzer fasst es der Blaise Pascal, der sagt, Gott hat das Gebet gestiftet, um seinen Geschöpfen die Würde der Verursachung zu verleihen. Er will uns die Würde der Verursachung verleihen. Was ist denn das? Da kennt ihr alle eine Geschichte, eine Kindergeschichte. Ich habe die dann zufällig mit meinen Kindern gelesen. Da ist praktisch gezeigt, was heißt die Würde der Verursachung. Die möchte ich jetzt zum Schluss mit euch lesen. Und die findet ihr in 2. Mose, Kapitel 17. Es geht hier um den Kampf gegen Amalek und ich lese mal ab Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josa, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und setzten ihn darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine an dieser, der andere an jener Seite, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Ja, es ist doch ganz offenbar Gottes Wille, Amalek zu vernichten, oder? Mal ganz ehrlich, braucht der Mose, kann der nur gewinnen, wenn Mose die Hand hochhält? Obwohl Gott das einfach machen könnte, lässt er Israel nicht einfach so gewinnen, sondern nur, wenn die Hand von Mose oben ist. Jetzt könnte man sagen, Mose war ein alter Mann. Er hat guten Willen gezeigt, bis er die Hände nicht mehr halten konnte. Aber nein, die anderen müssen ihn sogar stützen. Hat Gott das nötig? Nein. Aber er möchte, dass Moses alles Menschenmögliche tut. Und dann schenkt Gott den Sieg. Und damit verleiht er Moses die Würde der Verursachung. Und so bezieht er uns Menschen mit ein. Und ich denke, das ist ein Riesengeschenk, diese Zusammenarbeit mit Gott. Zusammenfassung, jetzt habe ich so viel gesagt. Gott möchte also, dass wir uns so wie die Schunemiterin in jeder Situation, sei es Freud, sei es Leid, in seiner Hand wissen. Wenn wir beten, dann mit einem festen Glauben und der kindlichen Zuversicht, dass Gott stets das Bestmögliche für uns tut. Wir dürfen Gott aber auch Mühe machen mit unserem Gebet, so wie die Witwe dem Richter oder wie der stete Tropfen dem Stein. Denn Gott lädt uns im Gebet zur Zusammenarbeit mit ihm ein und möchte uns das gewähren, was er uns nicht geben würde, wenn wir ihn nicht darum bitten würden. Amen. Ja, lieber Vater, erinnere uns immer wieder daran, was du Allmächtiger kannst, dass in Freud und Leid alles in deiner Hand ist. Und wir danken dir von Herzen, dass du uns mit all dem in Liebe begegnest, dass du unsere Rettung wünschst, dass du einen guten Weg für uns wünschst. Vater, sei mit jedem Einzelnen, dass er sich an dich klammert, dass er Mut hat, alles vor dich zu bringen in der festen Zuversicht, dass du ihm helfen wirst zum Besten. Hab auch Dank, dass du uns einlädst, wirklich mit dir zusammenzuarbeiten, dass du ein Gott der Gemeinschaft bist, die du für uns untereinander möchtest, aber auch in besonderem Maße zwischen dir und uns. Segne du uns darin und bleibe du weiter bei uns. Im Namen Jesu. Amen.